Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im Evo Gym. Wir haben eben schon eine Episode aufgenommen zum Thema, ja, wie ihr jetzt das neue Jahr angehen könnt, wie ihr oder worauf ihr achten solltet innerhalb eurer Diät. Daniele, ja, ein super Beispiel, hat jetzt vor, innerhalb von 24 Monaten 27 Kilo zu verlieren. Geisteskrank. Hört auf jeden Fall mal rein. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit den Fragen.
Ja, der Luis hat die Fragen eigentlich gestern schon oder weniger auf Instagram aufgeklärt.
Stimmt, ich hatte gestern schon ein kleines Q&A bei Instagram gemacht und da waren eigentlich ein paar interessante Fragen dabei, die wir jetzt auch hier nochmal thematisieren würden in einem etwas entspannteren Setting in der Instagram-Story. Da muss man sich mal kurz und knapp halten. Man hat ja nur begrenzte Zeit bei einer Story und die ist ja auch nur dann 24 Stunden für euch dann einsehbar. Deswegen hier jetzt nochmal was für die Ewigkeit.
Okay. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Wer ist dein absoluter Lieblingsrapper?
Die habe ich tatsächlich gestern noch nicht beantwortet. Die hebe ich mir noch auf für den richtigen Moment.
Willst du jetzt beantworten oder willst du die am Ende beantworten?
Beantworten wir am Ende, wenn wir einen Track auf die Spotify-Playlist tun.
Okay, auf geht's. Dann fangen wir an mit der nächsten Frage. Und zwar kommt die von Theresa. Wie wirkt es sich auf den Muskelaufbau aus, wenn die Hormone unter dem Referenzbereich sind? Ich schätze mal, es kommt, also weibliche Hormone, Muskelaufbau, was sind da so die Auswirkungen davon, wenn die mal verrückt spielen? Oder?
Ja, die Sexualhormone haben natürlich eine anabole Wirkung.
Mhm.
Dementsprechend können sich Schwankungen auf den Muskelaufbau auswirken, auf die Proteinsynthese letztendlich. Aber es gibt auch einige Studien, die auch schon gezeigt haben, so kleine Schwankungen im Normbereich haben keine Auswirkung, also keine signifikante Auswirkung. Also selbst wenn du, ich sag mal, einen niedrigen Testosteronspiegel jetzt als Mann zum Beispiel hast, der aber immer noch in der Norm ist, nur eben am unteren Ende, dann hat das keine signifikanten Auswirkungen.
Hm.
Klar, ein höherer Testosteronwert wäre natürlich in der Theorie besser, aber ja, selbst wenn du jetzt zum Arzt gehen solltest, okay, und du siehst, freies Testosteron ist im niedrigen Normbereich, ist gar nicht schlimm. Also, so be it.
Das,
wie gesagt, in einer gewissen Range ist. Klar, wenn du jetzt natürlich voll aus der Norm rausfällst, und der Arzt dir dringlichst zu einer Testosteronersatztherapie dann vielleicht auch rät, dann kann es natürlich sein, dass sich das irgendwo dann auf den Muskelaufbau dann auswirkt. Aber solange alles soweit im Normbereich, auch eben in dieser unteren Range ist, sollte das soweit eher unbedenklich sein.
Dann habe ich da direkt anschließend dazu eine Frage. Sollte man als Frau das Training während der Periode anpassen?
Ja, das ich auch eine interessante Fragestellung, weil hier kommt es ja auch zu Hormonschwankungen
während
der Periode.
No.
Wir haben ja da zwei Phasen. Einmal die erste Phase, die Follikelphase, in der steigt Östrogen erstmal an.
Und
Östrogen ist für die Proteinsynthese und auch für die Erregbarkeit des Nervensystems sehr, sehr gut. Also dadurch könnte die Leistung im Training und demnach auch der Muskelaufbau dann vielleicht kurzfristig erhöht sein. Dann kommt aber die zweite Phase, die Lutealphase. Hier ist Östrogen nach wie vor erhöht, sinkt ein bisschen ab, aber ist immer noch recht hoch.
Mhm.
Jetzt steigt jedoch das Hormon Progesteron bei den Frauen an. Und Progesteron wirkt eher leistungshemmend. Also könnte man jetzt sagen, okay, rein von dieser hormonellen Betrachtung her hast du in der ersten Phase in der Periode eher Vorteile und in der zweiten tendenziell eher Nachteile. Aber jetzt gibt es ja auch eine Studie, zum Beispiel aus 2022, die eben genau zeigt, dass diese Schwankungen der Hormone zwar in der Theorie da sind, in der Praxis jedoch keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit eben hatten.
Interessant.
Also deswegen Hormonschwankungen hin und her, so kleine Schwankungen machen da wohl gar nicht so einen großen Effekt aus. Was aber natürlich noch in der Periode immer relevant ist, okay, wie geht's dir letztendlich?
Ja, ja.
Viele Frauen haben dann auch mit Magenkrämpfen oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, was auch immer zu kämpfen. Mhm. Und da kann man natürlich dann darauf reagieren, indem man das Training dann gegebenenfalls anpasst. Ich muss aber sagen, die Erfahrungswerte, die ich jetzt bisher mit meinen weiblichen Athleten sammeln durfte, gehen eher dahin, dass man das Training meistens nicht anpassen muss. Aber klar, wenn jetzt eine schwere Kniebeugeeinheit auf dem Plan steht und du hast halt die Magenkrämpfe des Todes, was willst du machen? Also da muss man natürlich reagieren. Vielleicht gehst du hin, machst weniger Sätze, trainierst etwas leichter oder nicht so nah ans Muskelversagen oder passt auch die Übungsauswahl ein bisschen an, gehst an dem Tag jetzt nicht an die Kniebeuge ran, sondern vielleicht eher an eine geführte Beinpresse, wo du nicht so viel stabilisieren musst oder der koordinative Anspruch nicht so hoch ist und entlastest dich dadurch dann an dem Tag ein bisschen oder machst potenziell auch trainingsfrei, schiebst dann ziehst deinen Pausetag vor, machst das Training am nächsten Tag, wo es dir dann potenziell besser geht. Also klar, da muss man natürlich so ein bisschen auf seinen Körper hören, schauen, okay, was schickt er einem für Signale und wenn es halt einem wirklich nicht gut geht, dann kann man nicht trainieren, aber das ist, sag ich mal, unabhängig von der Periode jetzt sowieso immer der Fall. Also auch als Mann, wenn du Bauchschmerzen hast oder Magenkrämpfe hast, dann wirst du nicht optimal trainieren können. Dementsprechend muss man dann natürlich das Training anpassen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht proaktiv an die Sache rangehen und sagen, hey, ich habe jetzt meine Präperiode, ich kann jetzt mehr oder weniger trainieren, sondern guck wirklich, was ist das Feedback des Körpers und in den meisten Fällen denke ich, dass man das Training einfach so durchziehen kann und es da keine proaktive Anpassung bedarf.
Danke für die Frage, danke für deine Antwort. Ich habe hier direkt die nächste Frage. Obwohl, sag mal Stopp.
Stopp.
Dann ist die Frage, deine größten Learnings aus der ersten Wettkampfvorbereitung. Was sind deine größten Learnings?
Das ist mittlerweile schon so lang her.
Wann war deine letzte, also deine erste? 2015.
Ja, direkt nach dem Abitur. Es war eine Wahnsinnszeit damals. Ich habe mein Abitur abgeschlossen.
Gratuliere.
Ich war noch auf Kursfahrt, auf Abschlussfahrt damals in Bulgarien am Goldstrand.
Uff.
Das war ein cooler Urlaub.
Ja.
Und danach bin ich dann in die USA gereist zu meinem Vater, der zum damaligen Zeitpunkt dort gewohnt hat. Und dann war ich 8 Wochen dort und habe mich dann in den 8 Wochen intensiv auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet. Also ich war vorher schon auf Wettkampfvorbereitung, hatte dann nochmal diesen kleinen Saufurlaub nochmal zwischengekommen. Und dann wirklich nochmal 8 Wochen da in den USA komplett durchgezogen.
Mhm.
Es war eine richtig coole Zeit, weil ich absolut nichts zu tun hatte, außer trainieren gehen, Diäten, Cardio machen.
Der Traum.
Es war der American Dream für mich, auf jeden Fall. Aber diese ganze Zeit, die ich dort hatte, war tatsächlich auch so ein wenig ein Hindernis. Also ich habe dann, am Anfang bin ich halt hin und habe dann halt wirklich nur trainiert und sonst gar nichts gemacht, nur so auf der Couch rumgehangen und halt so gechillt und so am Pool, super entspannt. Habe ich auf einmal gemerkt, ich habe hier meine Kalorien, aber am Gewicht tut sich nichts mehr. Dann habe ich halt gemerkt, damals, mein Aktivitätsniveau ist ja was ganz anderes. In Deutschland war ich immer unterwegs, ne, habe irgendwas unternommen, war auf den Beinen. Und da habe ich wirklich nur gechillt. Und dann habe ich angefangen, dann auch mehr Cardio zu machen. Jeden Morgen bin ich immer spazieren gegangen, so eine größere Runde, so eine Stunde. Dann irgendwann ins Training. Dann habe ich noch abends dann nochmal eine Cardio-Einheit gehabt. Ähnlich wie du, ne? Echt richtig geknüpft.
Geil.
Noch während des Krafttrainings. Und dann ging es auch richtig voran. Ne? Also da habe ich dann mein Aktivitätsniveau nochmal gut hochgeschraubt, dann war der Tag auch so ein bisschen mehr gefüllt und dann ging es eigentlich ziemlich gut, aber ich habe das Ganze damals wirklich ordentlich auf die Spitze getrieben. Auch im Krafttraining habe ich damals noch sehr stark auf die Volume Load geschaut.
Okay.
Volume Load wäre jetzt Sätze mal Wiederholung mal Gewicht.
Ja, ja.
Die habe ich mir damals immer noch notiert für die einzelnen Übungen, die ich gemacht habe.
Mhm.
Und mein Ziel in der tiefsten Wettkampfvorbereitung war es dann immer, die Volume Load von Einheit zu Einheit zu steigern. Also ich habe immer nach Wegen gesucht, wie ich insgesamt mehr Tonnage, mehr Kilos letztendlich bewegen kann.
Lass mich raten, du hast irgendwann einfach Millionen Sätze gemacht.
Mehr Sätze und auch mehr Wiederholungen. Ich habe immer leichteres Gewicht genommen, damit ich dann letztendlich einfach mehr Reps dann auch machen konnte. Das addiert sich natürlich viel, viel schneller, als wenn du Singles machst mit deinem 1AM. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt sehr leichtes Gewicht für viele Wiederholungen bewegt habe.
Kannst du ein Beispiel geben? So eine irgendeine Übung, die du...
Kniebeugen.
Wie viele Sätze hast du gemacht? Weißt du es noch?
Weiß ich nicht mehr.
Irgendeine Zahl?
Boah, bestimmt sowas mit wie 5x15 Kniebeugen.
5x15?
Bestimmt, ja. Sowas um den Dreh.
Bro, das ist CrossFit. Ja,
genau das. Und dazu noch das Cardio plus dann noch die Schritte, die ich noch geballert habe.
Jesus. Also,
ich glaube, ich habe mich in dem vor allen Dingen im letzten, in der letzten Hälfte der Prep oder da in der Zeit in der USA dann eher so im Bereich der Energiebereitstellung und so angepasst, als eben darauf zu achten, wirklich meine Muskulatur gut zu erhalten. Also ich glaube, ich habe gegen Ende hin auch gut an fettfreier Masse dann verloren. Klar, das bleibt auch irgendwo nicht aus, aber rückblickend hätte ich gedacht, oder würde ich jetzt sagen, hey, da hätte man das Ganze auf jeden Fall sinnvoller angehen können, um die Muskelmasse besser zu erhalten und einen robusteren Hypertrophie-Reiz zu setzen und weniger kardiovaskuläre Belastungen eben mit reinzubringen, die dann am Ende recht hoch war.
Also beziehungsweise fass das mal zusammen, dein Learning aus deinem Wissensstand Stand jetzt, was hättest du deinem früheren Ich geraten, 2015, was hättest du denen gesagt, was der in Amerika machen sollte in den 8 Wochen? Mhm. Was hättest du denen gesagt?
Mach weniger Schritte, weniger Cardio und trainier weniger und vor allen Dingen nicht so hohen Wiederholungsbereichen, nicht mit dem Ziel, die Volume Load zu erhöhen, sondern einfach jeden Satz an und für sich maximal effektiv auszuführen, also nah ans Versagen zu bringen, eine hohe Faserrekrutierung zu gewährleisten, aber eben nicht mit dem Ziel an die Sätze herangehen, möglichst viel Tonnage zu akkumulieren.
Mhm.
Vor allen Dingen nicht in den letzten Wochen, wo die Energiereserven immer knapper wurden, ich immer mehr auf dem Zahnfleisch gekrochen bin.
Glaube ich dir.
Und die Stresslevel auch dann am Ende sehr, sehr stark auch natürlich angestiegen sind. Ja, am Ende habe ich natürlich dann auch die Packung bekommen. Ne? Also, erstmal, glaube ich, gutes halbes Jahr relativ essgestört gewesen. Also gerade dann, als ich aus der USA kam, so Post-Competition, hatte ich, glaube ich, noch so 1,5 Wochen, 2 Wochen in den USA. Da habe ich mir gut gegönnt. War dann auch cool so, habe ich voll genossen. Und dann war ich zu Hause und dann wollte ich natürlich wieder so in den Modus kommen, wieder normal essen. Trainiert habe ich natürlich weiterhin. Aber das war tatsächlich ziemlich schwer, weil ich mir dann so gesagt habe, so ab jetzt, 2 Wochen nach der Competition, jetzt bist du wieder back on track. Du hast doch die ganze Zeit jetzt gefressen, jetzt reicht's. Und dann war immer so das Problem, dass ich dann an einzelnen Tagen immer extrem stringent war und mir dann auch recht knappe Kalorienvorgaben selbst gesteckt habe.
Mhm.
Oder mein Coach mir zu dem damaligen Zeitpunkt mir die noch gesetzt hat, die ich dann an dem einen Tag eingehalten habe, am nächsten Tag, wo dann aber ein soziales Event oder sowas anstand, ich aber komplett überschossen bin.
Ui.
Ich hatte es damals wirklich so, dass es mir so schwer gefallen ist, einfach Essen auf dem Tisch stehen zu lassen. Ich musste wirklich immer alles essen, bis der Tisch leergefegt war. Damals noch, als ich dann wieder da war, öfter dann bei meiner Freundin, bei der Familie dann auch grillen gewesen und so. Und der Tisch war immer reichlich gedeckt und ich habe halt wirklich immer gegessen, bis auch das letzte Brotstück vernichtet war. Ich hatte halt wirklich einen Bärenhunger, einen riesigen Magen auch irgendwie dann so nach diesen 2 Wochen in der USA dann auch wieder.
Mhm.
Und ja, konnte echt gut essen und dann war das halt immer so ein Tag fressen, ein Tag kompensieren und deswegen hat sich dieser Recovery-Prozess dann auch noch so lang gezogen. Ja. Das war dann am Ende dann doch ein gutes halbes Jahr, bis ich dann mal so gemerkt habe, okay, jetzt ist da Essen, aber ich muss das jetzt gar nicht haben. Ich habe gar nicht so Bock drauf. Also das hat bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr lang gedauert.
Krass.
Das war, waren dann so die Nachwehen von meiner ersten Wettkampfvorbereitung, die ja damals ziemlich intensiv, extrem auch war.
Extrem ist das Wort.
das Cardio war halt auch wirklich brutal. Das war jetzt nicht so Low Intensity, sondern das war halt wirklich 30 Minuten Stairmaster, Klopperei.
Damn! Hohes Tempo.
ja, nach der Einheit war das wirklich dann nochmal echt eine mentale Challenge. Also ich
glaube ich dir.
Immer, und ich habe wirklich immer so mental mit mir gekämpft.
Das war Workout nach Workout nach Workout nach Workout. An einem Tag. Ja. Krass.
Ja, einige Learnings, die man daraus ziehen konnte. Ein Learning war aber auch, hey, ich will das Ganze weitermachen.
Ja.
Auch wenn das jetzt eine ziemlich crazy Erfahrung war mit Höhen und Tiefen auch. Ich will weiter dranbleiben und das hat dann letztendlich den Weg für mich geebnet. Weiter dran geblieben, bin dann 2018 wieder gestartet, 2021 wieder gestartet und werde jetzt auch 2024 wieder starten. Also dieser Drei-Jahres-Rhythmus, der wird beibehalten und das war damals 2015 ja so der Kickoff für das Ganze.
Mhm. Ja. Krass, also viele Learnings. Ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Fehlern machen und sowas, weil nur dadurch kann man besser werden. Deswegen Hammer, also wichtig, Fehler zu machen.
Ja.
Bleiben wir mal beim Essen. Hier ist nochmal eine Frage von Chris. Und er fragt dich, wahrscheinlich weil du gestern ein bisschen dein Essen geflext hast.
Stimmt.
Deine Neuausbeutung, dein Hirsch, den du dir gepackt hast oder sowas. Er fragt, wie viel Gramm Brokkoli bzw. Gemüse und Fleisch isst du am Tag?
Ja, ich glaube, angelehnt auf das Bild von meiner Mahlzeit,
ja, ja,
gepostet habe. Ja, genau. Ich habe jetzt zum neuen Jahr eine Steakhüfte geholt, also so im Ganzen.
Oh, krass. Ich
bin ein Riesenfan von.
Wo hast du die her?
Vom Metzger.
Okay.
Vom Metzger meines Vertrauens. Mönkefleisch in Pulheim.
Uff. Mhm. Empfehlenswert.
Neben unserem Gym.
Ich weiß. Hammer.
Ja, da pflege ich eigentlich die Gewohnheit, bei Anlässen mir ab und an mal so eine Steakhüfte im Ganzen eben zu holen. Das ist ungefähr so 2 Kilo.
Mhm.
Schneidest so ein bisschen so die Sehnen raus und ich mache das dann immer, also brate das dann immer scharf an in der Pfanne und packe das dann in den Backofen und lasse das da schön ziehen, in Alufolie eingewickelt mit ein paar Kräuter, Gewürzen und so. Und dann kommt das am Ende raus und das ist
juicy.
One point juicy. Wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, das habe ich mir so ein bisschen gemeal prepped.
Okay.
Dann vorbereitet jetzt für die nächsten Tage, kann mir immer ein bisschen Rindersteak dann letztendlich rausnehmen und ein Bild in der Kombination mit Reis und Brokkoli da eben hochgeladen. Ein Meal, was ich mega feiere. Also so ein
sexy
mit Reis und.
Ich habe dich, glaube ich, mal gefragt,
ja?
Was könntest du jeden Tag essen?
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was deine Antwort war.
Ich habe trocken Chicken Rice gesagt, glaube ich, ne?
Ja.
Erstmal habe ich Sushi gesagt.
So oh ja, ja.
Edel angelehnt, aber das kann sich ja keiner leisten.
Ja, aber sagen wir mal, Geld spielt keine Rolle und du kannst dir jeden Tag ein Gericht auswählen. Was, also jetzt mit. Du kannst jetzt ein paar Tage reflektieren, sagen wir mal. Jetzt mit dem neuen Hintergedanken. Was würdest du würdest du jeden Tag essen? Egal, was denn ist.
Oh mein Gott.
Das ist free.
Ich bin ein absoluter Sushi-Fan, muss ich sagen.
Sushi? Mhm. Könntest du dich nicht satt sehen an Sushi?
Bisher habe ich es noch nicht geschafft.
Ja, okay, aber du jetzt hast auch noch nie so eine hohe Quantität täglich gegessen, wahrscheinlich.
So, nee, täglich nicht.
Ja.
Nee, aber.
Weil ich glaube, du bist da, glaube ich, auf etwas dran mit Steak. Weil Steak jeden Tag.
Das ist auch so Steak mit Reis und ein bisschen Gemüse, ist ein grundsolides Meal einfach.
Ne? So an sich das Steak, so die Side-Dishes kannst du ja immer verändern. Du kannst irgendein Gemüse da ändern, du kannst einen frischen Salat, du kannst was weiß ich für einen Salat machen, du kannst Kartoffeln benutzen, du kannst. Steak mit Nudeln, weiß ich nicht, ob das so klappt. Das ist vielleicht eine Sünde in Italien. Kriegst erstmal den kleinen Finger abgehakt.
Ja,
mit
aber es gibt ja viele also Gerichte, zum Beispiel jetzt bei der L'Osteria, kannst du so Penne mit Steakstreifen und sowas.
Oh, okay. So. Ich denke mir.
Orecchiata di Manzo ist, glaube ich, so ein Gericht, was es zumindest in der L'Osteria gibt. Genau, das ist eigentlich Nudeln mit
Steak. An sich, wir leben in 2023, so die Welt ist verrückt. Ich denke mir, es gibt keine Limits mittlerweile, so, man kann alles machen.
Cristiano Ronaldo von ihnen 6 Euro die Sekunde.
Die Sekunde, ja. Ich glaube, der isst auch Steak mit sonst irgendwas.
Nee, deswegen klar, ich gebe dir vollkommen recht, Steaks, absoluter Allrounder,
so.
Liefert viel Proteine, Kreatin auch, viele Mineralstoffe. Von daher, das ist auf jeden Fall super.
Vielleicht müssen wir eine Farm eröffnen, weil ich meine, wir fliegen nach Kolumbien.
Mhm.
Es ist immer schön. Und dann holen wir uns eine Bison-Farm.
Bison?
Bison.
Das gibt es in den USA tatsächlich.
Ja?
Das wird in den USA viel gegessen, ja.
Bison oder Büffel?
Bison auch.
Hm.
Ja.
Was, wenn wir es schaffen, mit der künstlichen Intelligenz einen Code zu kreieren, um Mammuts wieder auf die Welt zu schaffen. Und dann machen wir eine Mammutfarm.
Ui.
Glaubst du, Mammutfleisch schmeckt? Weil am Ende Masse ist Macht, richtig?
Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Wäre eine Idee, oder?
Hört sich erstmal gut an. Ich weiß nicht, ob ich... Also es ist irgendwie so eine Doppelmoral, so dass man halt die Tiere isst, aber vielleicht Hemmung davor hat, sich selber zu schlachten oder aufzuziehen und dann zu schlachten.
Also ich komme von einer... Ich will jetzt nicht sagen, ich komme von einer Generation, das hört sich irgendwie falsch an, weil wir sind die gleiche Generation. Aber ich habe noch gesehen, wie mein Opa war Bauer in Italien.
Mhm.
Und der hatte einen riesen Bauernhof und der hatte Kühe, der hatte Schafe, Lämmer, Hühner. Und mein Opa hat noch ganz dieses rudimentäre Leben geführt. Also Hühner gezüchtet und dann, ne? Also mein Dad hat mir mega viele Storys. Ich war nie live dabei, vielleicht besser so. Hätte mich, glaube ich, als Kind ein bisschen verstört. So, Spiel mit dem Hühnchen, 10 Minuten später. Oh!
Ja.
Ja,
gut. Ist bei mir tatsächlich in der Familie ähnlich so.
Ja.
Meine Oma kommt aus einem kroatischen Dorf, so aus den Bergen tatsächlich.
Okay, krass.
Und ihr Vater, der Opa von meiner Mutter, der hat zum Beispiel auch immer Lämmer gehabt.
Richtig.
Und die dann auch geschlachtet.
Meine Mutter
war auch mit dabei. Und wir haben das tatsächlich auch einmal gemacht, als wir dort im Urlaub waren.
Krass.
Und nochmal zu der alten Hütte gefahren sind, so mit der Familie. Da haben wir dann auch da ein Lamm verspeist, also nicht vor Ort geschlachtet, aber also deswegen, ne, das kenne ich auch. Aber ja, wo du jetzt selber so von der Tierzucht gesprochen hast, weiß ich, ob ich das selber so fühlen würde.
Ich weiß auch nicht, also schwierig.
Im Endeffekt Respekt für jeden, der das macht, weil letztendlich ist es ja irgendwo ja eher scheinheilig, das Produkt zu konsumieren, ohne selber die Verantwortung dafür zu übernehmen. So von wegen,
machen das nicht Jäger und die verwerten dann so gut wie alle Sachen, weil das ist ja irgendwo auch so ein bisschen der Kampf gegen den Konsum und dass man alles verwertet und nicht, sag ich mal, nur versucht, kapitalistisch da Gewinne zu ziehen und den Rest wegzuschmeißen und verschwenden und was auch immer. Ich meine, da gibt es so irgendwelche...
Was machen die Jäger?
Es gibt so Jäger, die leben auf Liver King-Basis.
Ah, auf World-Basis.
Keine Ahnung. Nein, aber so, die gehen jagen und die jagen dann nicht, um zu töten, sondern die, also klar, töten die dann oder schießen die dann da wild. Aber wenn die wild schießen, dann nur so viel, wie die auch verwenden können. Mhm. Also die versuchen da jetzt nicht zu viel zu erlegen, sondern das alles auf sehr moralische Basis zu machen, wenn man da noch eine Moral ziehen kann. Ist immer bei jedem ein bisschen anders gesehen, ne? Aber
ja, das darfst du der militanten Veganerin nicht erzählen.
Uff, da kriegst du erstmal einen Low-Kick, Alter. Ja. Gehst du erstmal 3 Tage nicht mehr.
Ja. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also wie viel esse ich am Tag? Also ich esse nicht jeden Tag. Also jetzt gerade esse ich schon jeden Tag das Steak, weil die Hüfte, die muss natürlich jetzt gegessen werden.
Natürlich.
Das war, sonst ohne die, also nachdem ich die Sehnen und so abgetrennt habe, immer noch 1,8 Kilo.
Mhm.
Ich würde so sagen 0 bis 400 Gramm. Also heute habe ich vielleicht zwei Portionen von dem Hüftsteak, a 200 Gramm. An manchen Tagen esse ich auch gar kein Fleisch. Ja, da esse ich dann Quark, Skier, Whey-Protein als primäre Proteinquellen.
Ja.
Deswegen nicht jeden Tag gibt es Fleisch, aber deswegen diese Range von 0 bis 400 Gramm. Und bei Brokkoli eigentlich genau das Gleiche. Ich esse jetzt auch nicht jeden Tag Brokkoli. Das wäre auch grob fahrlässig, wenn ihr jeden Tag das gleiche Gemüse oder generell die gleichen Lebensmittel esst. Ne? Mhm. Braucht schon Variation auch in der Lebensmittelauswahl. Demnach würde ich dann hier sagen, so 0 bis 300 Gramm pro Tag.
Mhm.
Ja, aber wie gesagt, meine Gemüseauswahl, die ist recht flexibel mit viel Variation. Und von daher genau diese Range, die ich mitgeben kann.
Ja.
Ja, wie gesagt, bei Fleischkonsum geht zum Metzger eures Vertrauens.
Ja.
Und nicht dieses abgepackte
Billo-Fleisch.
Was tun.
Was gedopt ist.
Ja.
So, meine Mom hat mir letztens erzählt, Mütter sind eh immer so sehr katastrophennah. So, die sind, also meine Mutter ist da sehr, nichts gegen meine Mutter, Shoutout meine Mutter. Aber die meinte auch so, weil ich habe irgendwie, die hat mich gefragt, was isst du heute Abend? Meinte ich so, ja, ich habe mir Chicken geholt, ich mache wahrscheinlich so Chicken-Salat oder sowas, was immer. Und die so, ah, du darfst nicht so viel Hähnchen essen, die sind voller Antibiotika. Ich habe letztens gelesen, eine Frau war, die war immun gegen so viele Antibiotika, weil die jeden Tag Fleisch gegessen hat und dann konnte der Arzt ihr nichts mehr verschreiben. Ich dachte mir auch nur so.
Das erinnert mich an eine Story, die man so rum erzählt, dass hier in Köln gibt es ja das Aqualand. Das
oh ja.
Ist so ein Schwimmbad, Erlebnisbad mit so einem riesen Rutschenpark auch. Mega geil, ich war auch letztens nochmal da.
Gibt die Looping-Rutsche.
Genau, mit Looping-Rutsche und Reifenrutsche, alles.
Ja, ja.
Da sagt man auch, dass eine Frau, die dort schwimmen war, schwanger geworden.
Oh ja. Das ist lustig. Ja, ich kenne die Story.
Ungefähr so das Gleiche.
War das nicht sogar so einer renommierten Zeitung? Renommiert, ne?
Ich weiß es nicht mehr.
Doch, es war in irgendeiner Zeit, es war so lustig, Bro.
Die Story hat die Runde gemacht.
Ja, wir haben leider noch ein paar Fragen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt heute alle schaffen.
Ich würde sagen, die sparen wir uns auf. Wir sind fast eine halbe Stunde in.
Ja.
Und wir müssen ja auch noch klären, was unsere Lieblingsrapper.
Uff. Was deiner ist, was meine.
Lieblingsrapper. Also, man ist ja jetzt mittlerweile schon ziemlich lange so in dem Deutschrap-Game halt drin. Bei mir fing das damals alles an mit Bushido. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber ich war nicht alt. Ich glaube, ich war so 10, 11, 12. Also, das ist schon gute 15 Jahre jetzt her mittlerweile. Damals das Album 7, glaube ich, das erste Album, was ich auf CD hatte, was ich mir kaufen durfte damals von meiner Mutter aus.
Hast du so einen Brief bekommen mit so Erlaubnis?
Deswegen, man hat ja jetzt schon viel durchgemacht, deswegen fällt es mir tatsächlich schwer. Aber mein favorite Rapper, Deutschrapper, all time, ist Bero Bass. Ist ein Rapper hier aus Köln. Seine besten Zeiten sind schon lange vorbei. Aber seine damaligen Alben, Bass Time aus 2009 und Gangsterfilm aus 2011 sind so einer meiner All-Time-Lieblingsalben. Also ein Rapper, der mich so seit meiner Kindheit eigentlich schon fast so begleitet hat, den mitverfolgt hat.
Ja.
Man hat so alles mitbekommen. War halt so eine Legende, sag mal, hier aus Köln, aus dem Umkreis auch.
Ja.
Hab ihn auch schon mal persönlich getroffen.
Ach krass.
Ja, ja. Sehr, sehr cooler Typ.
Ja.
Ja, Bero Bass, mein Favorite Rapper all time. Mittlerweile macht er immer noch so ein bisschen Musik, aber ist nicht mehr so das Wahre, nicht mehr so,
wie es die Essenz
damals war. Aber
ja, wenn der ich Hunger.
All time für einen entscheiden müsste, dann wäre es der gute alte Bero.
Krass, gut, also Respekt, dass du dich da auf einen.
Super schwer. Ich habe ja die Frage gestern gestellt bekommen. Ich muss noch erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
Ich könnte dir, glaube ich, die Frage nicht beantworten. Also Deutschrap-mäßig.
Was man natürlich noch sagen kann, hier so Chelo und Abdi oder so sind halt wirklich grundsolide.
Haftbefehl ist auch stark, Mann. Haftbefehl. Ja, so, den man halt immer in der Diskussion haben sollte, finde ich, ist Kollega ist auch immer krass gewesen.
Ja.
Der muss auch immer in der Konversation drin sein.
Definitiv für mich aktuell auch, so wenn man jetzt von vielleicht dem aktuell besten Rapper spricht, eventuell Bones MC oder so, rein musikalisch,
finde
ich den auch unfassbar stark.
Ja.
Absoluter Hitgarant.
Auch wer aus Köln kommt, Echo Fresh, der hatte früher sein Studio neben der Schule, wo ich gegangen, also neben das Gymnasium, wo ich war in der Nähe sein Studio. Und da hat man ihn einfach manchmal gesehen. So, man ist dann nach Hause gegangen und dann war da so Echo Fresh, dachte ich auch so. Mega Down-to-Earth-Guy, gefragt so, ja, können wir das Bild machen und so.
Schreiber, ne? Er hat ja für viele Rapper das Album, die Alben geschrieben.
Ja, ja, ja.
Bushido teilweise.
Ja, ja, ist krasser Typ, ist krasser Typ. Also auch Deutschland hatte ein paar freshe MCs, immer noch, ne, aber.
Und wen ich auch noch in den Raum werfen muss, also der ist noch relativ Untergrund, aber wer nochmal einen coolen Style mitbringt, ist Bobby Van Damme. Ja, also wer sich für Deutschrap interessiert, kann auch gerne mal reinhören. Auch auf jeden Fall ein solider Typ.
Stark, stark, stark. Gut, aber was ist...
Sagen, packe ich auch nochmal von Berobas einen Track auf die Playlist. Und zwar, es ist so schwierig. Ich nehme Westside Warrior von Berobas.
Ja.
Aus 2011.
Ich nehme ein Hood Classic. Ich nehme Mondfinsternis von Kollega.
Ui. Sehr, sehr nice. Top.
Ja, geil, Leute.
Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Mit dem Code Hyper könnt ihr wie immer 10% auf die Supplements von Evo Sports Fuel im Shop, im Online-Shop sparen. Unterstützt damit den Podcast und ja, sichert euch, wie gesagt, den Bestpreis auf die besten Produkte. Wir hören uns bzw. sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.